Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind nach bisherigen Angaben bis zu 30 Menschen getötet worden. Viele wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Laut Polizei hatten am Mittag maskierte bewaffnete Männer das Shoppingcenter überfallen. Sie sollen mehrere Menschen als Geiseln genommen haben. Die kenianischen Behörden vermuten einen terroristischen Hintergrund. Das Einkaufszentrum soll am Abend von Sicherheitskräften gestürmt und einer der Angreifer festgenommen worden sein.
Sie stehen unter Schock. Stundenlang waren sie in dem Einkaufszentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi gefangen, fürchteten um ihr Leben. Ich habe plötzlich eine Explosion gehört, da dachte ich noch, etwas ist heruntergefallen. Aber dann gab es eine zweite Explosion und alle sind gerannt. Wir haben gerade unsere Kunden im Café bedient, als die Schüsse fielen. Und dann sagte einer, Allahu Akbar, und dann haben sie auf uns geschossen. Gegen Mittag seien schwer bewaffnete und maskierte Männer in das Einkaufszentrum gestürmt und hätten gezielt auf die Menschen geschossen. Auch Kinder sollen zu den Opfern gehören. Die Angreifer sollen auch Geiseln genommen haben, bestätigt ist das nicht. Mittlerweile sprechen die kenianischen Behörden jedenfalls von einem terroristischen Anschlag und nicht mehr von einem Raubüberfall. Wer hinter der Tat steht, darüber wird noch spekuliert. Seit die Regierung in Nairobi Soldaten nach Somalia geschickt hat, ist Kenia zur potenziellen Zielscheibe der somalischen Terrorgruppe Al-Shabaab geworden. Das Westgate-Einkaufszentrum ist ein beliebter Treffpunkt für wohlhabende Kenianer und im Land lebende Ausländer. Und seit langem waren Sicherheitsbehörden vor einem möglichen Terroranschlag.
Das Westgate zählt zu den bestbewachten Einkaufszentren in Nairobi, auch weil es von Israelis betrieben wird und auf einer möglichen Anschlagsliste der somalischen Terrororganisation Al-Shabaab stehen soll. Wie es dazu kam und warum die bewaffneten Angreifer ausgerechnet hier eindringen konnten, ist bislang noch unklar.
Auch im Irak reißt die Gewalt nicht ab. In der Hauptstadt Bagdad sprengte sich am frühen Abend ein Selbstmordattentäter neben einer schiitischen Trauerfeier in die Luft. Mindestens 56 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Eine zweite Bombe detonierte, als bereits Helfer an den Tatort gekommen waren. Seit April sind im Irak etwa 4000 Menschen Opfer religiös motivierter Anschläge geworden. Die Parteien haben ihren Bundestagswahlkampf beendet. Kanzlerin Merkel trat zum Abschluss in ihrem Wahlkreis Stralsund auf, SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück in Frankfurt am Main. Die FDP traf sich zur letzten Kundgebung in Düsseldorf.
Wahlkampfendspurt bei allen Parteien. Die FDP muss um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen und wirbt deshalb massiv um Zweitstimmen auch von Unionswählern. Das gefällt der Kanzlerin gar nicht. Nach dem neuen Wahlrecht ginge Stimmensplitting zu Lasten der CDU-CSU. Merkel will deshalb unbedingt beide Stimmen von ihren Anhängern. Ihr Gegenspieler trommelt in Hessen nochmal für die SPD, verspricht im Falle des Wahlsiegs die Kavallerie gegen Steuerbetrüger zu satteln. Er will Unentschlossene überzeugen und den Rückstand von Rot-Grün aufholen. Daran arbeitet auch die grüne Spitzenkandidatin beim Wahlkampftermin auf dem Kinderbauernhof. Überzeugungsarbeit in letzter Minute. Die Linke hofft auf ein zweistelliges Ergebnis und auf eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit Rot-Grün. Bei der ARD laufen die letzten Vorbereitungen für den Wahltag. Das Erste wird seine Zuschauer umfassend in seiner Wahlsendung aus dem ARD-Hauptstadtstudio informieren. Um Punkt 18 Uhr, unmittelbar nach Schließung der Wahllokale, gibt es die erste Prognose.
Ich glaube, es gibt so viele offene Fragen, dass wir auch nach der Prognose noch nicht wissen, wie es wirklich ausgeht. Nicht wie letzte Woche in Bayern. Ich rechne damit, dass wir die Hochrechnungen sicherlich bis zur 20 Uhr Tagesschau brauchen. Denn das wird morgen, da bin ich sicher, wirklich spannend.
Runde 22 Stunden sind es noch bis zur Prognose. Danach gibt es aktuelle Hochrechnungen von Bundestags- und Hessenwahl, Analysen und Politikerreaktionen morgen am Wahltag ab 17 Uhr hier im Ersten.
Zur Bundestagswahl finden Sie auf tagesschau.de noch einmal die Parteienwahlprogramme und als Orientierungshilfe für Unentschlossene den Wahlomat. Im Norden von Afghanistan ist ein deutscher Soldat bei einem Sprengstoffanschlag leicht verwundet worden. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos war ein Patrouillenwagen südlich von Kunduz auf eine Falle gefahren. Die Bundeswehr zieht im Oktober nach fast 10 Jahren aus Kunduz ab und übergibt ihr Feldlager an afghanische Sicherheitskräfte.
Die Soldaten rücken aus, schwer bewaffnet. Kunduz ist gefährlich immer noch. Jetzt soll nichts schiefgehen, gerade in den letzten Tagen. Panzer sichern den Abzug. Waffen zum Beispiel sollen auf gar keinen Fall in die Hände der Taliban fallen. Die Extremisten sind in der Region nicht besiegt. Erst vor 2 Wochen überrannten sie fast einen Polizeiposten. Die Bundeswehr forderte Kampfflugzeuge an, ließ Bomben werfen.
Ja, ich glaube, allen ist in der Bundeswehr, aber auch in der Bevölkerung klar geworden, dass wir hier einen ernsthaften Auftrag haben und nicht nur Brunnen bohren, um das mal bildlich zu sagen, sondern dass wir auch einen Kampfauftrag haben und wir hier auch etwas riskieren.
Die Bundeswehr hat allein in Kunduz 19 Soldaten verloren. Der Ehrenhain wird nun abgebaut und nach Potsdam gebracht. Das Lager übernehmen afghanische Polizei und Armee. Zivile deutsche Helfer bleiben in Kunduz, sie bauen hier zum Beispiel Schulen oder Straßen. Aber was passiert damit, wenn die Taliban wiederkommen, fragen viele Afghanen. Und auch der Gouverneur von Kunduz macht sich Sorgen. Die internationale Gemeinschaft hat ihre Aufgabe nicht erfüllt in Afghanistan, weil die Terroristen sind immer noch aktiv. Doch in wenigen Wochen ziehen auch die letzten Soldaten ab. Möglicherweise wird Kunduz wie kein anderer Ort für den deutschen Afghanistan-Einsatz stehen.
Soldaten wurden getötet, Soldaten haben getötet. In Kunduz hat sich die Bundeswehr verändert. Spätestens hier wurde klar, das ist ein Kriegseinsatz. Jetzt gehen die Soldaten und was bleibt? Es gibt kleine Erfolge, aber es gibt auch wieder stärkere Taliban und die Bevölkerung ist verängstigt.
Nordkorea hat die geplante Familienzusammenführung mit Südkorea überraschend abgesagt. Zur Begründung hieß es, der Süden vergifte den Dialog zwischen beiden Staaten. Pyongyang kritisierte vor allem gemeinsame Militärübungen des Südens mit den USA. Es wäre die erste Familienzusammenführung seit fast 3 Jahren gewesen. Derzeit stehen etwa 72.000 Südkoreaner auf einer Warteliste und hoffen, ihre Familienmitglieder im Norden besuchen zu dürfen. Syriens Opposition lehnt im Konflikt mit dem Assad-Regime das Vermittlungsangebot des iranischen Präsidenten Rouhani ab. Der Iran unterstütze die Führung in Damaskus und sei damit Teil des Problems, erklärte die sogenannte Nationale Koalition. Unterdessen ist die syrische Regierung einer Forderung der USA und Russlands nachgekommen. Bei der Organisation für ein Chemiewaffenverbot gingen fristgerecht Informationen über die Giftgasbestände des Landes ein.
In der türkischen Hauptstadt Ankara haben Mitglieder einer linksgerichteten Untergrundgruppe mehrere Raketen auf die Polizeizentrale abgefeuert. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden. Nach einer Großfahndung wurden 2 der Angreifer gestellt. Einer starb bei der Schießerei, der andere wurde festgenommen. Die Polizei präsentierte am Nachmittag sichergestellte Waffen der beiden. Der getötete Attentäter soll bereits im März an einem Angriff auf das Hauptquartier der Regierungspartei AKP beteiligt gewesen sein.
Die US-Regierung will erstmals landesweit strenge Grenzwerte für den CO2-Ausstoß bei Kohle- und Gaskraftwerken einführen. Ein Entwurf der Umweltbehörde sieht vor, dass neue Kraftwerke nur noch etwa die Hälfte der Kohlendioxidmenge ausstoßen dürfen, die in modernen Anlagen derzeit anfällt. Präsident Obama will seine Pläne am US-Kongress vorbei über Verordnungen durchsetzen. Im Haushaltsstreit ist der US-Präsident auf seine politischen Gegner angewiesen. In einer Rede warnte er vor den Folgen für die Wirtschaft, sollte es zu keiner Einigung kommen. Die Republikaner wollen nur dann weiteres Geld für den Bund freigeben, wenn gleichzeitig die Mittel für Obamas umstrittene Gesundheitsreform gekürzt werden. Der USA droht Ende September die Zahlungsunfähigkeit. Dann müssten alle Staatsgeschäfte ruhen. Der angeschlagene kanadische Smartphone-Anbieter BlackBerry plant Massenentlassungen. Betroffen seien weltweit 4.500 Mitarbeiter, teilte das Unternehmen in Toronto mit. BlackBerry rechnet nach eigenen Angaben allein im 2. Quartal mit einem Verlust von knapp 740 Millionen Euro. Der einst führende Anbieter von Smartphones verliert seit Jahren Marktanteile und ist von Rivalen wie Apple und Samsung weitgehend abgehängt worden.
6, 5, 4.
Münchens Oberbürgermeister Uhde hat am Mittag das 180. Oktoberfest eröffnet. Die erste Maß reichte er Bayerns Ministerpräsidenten Seehofer. Die Organisatoren erwarten in den kommenden 2 Wochen etwa 6 Millionen Besucher auf der Wiesn. Eine Maß Bier kostet bis zu 9,85 Euro, ein neuer Rekordpreis.
In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund am 6. Spieltag die weiße Weste verloren. Nach 5 Siegen in Folge schaffte der Vizemeister nur ein 1:1 in Nürnberg.
Nürnbergs Trainer Michael Wiesinger durfte sehr zufrieden sein, denn seine Mannschaft hatte dem Favoriten ein großes Spiel geliefert. Dortmund war nach 37 Minuten durch Schmelzer in Führung gegangen. Ein perfekt getretener, unhaltbarer Freistoß des Nationalspielers. Erst sein zweites Bundesligator überhaupt im 137. Spiel. Jürgen Klopp nach dem Wutausbruch in der Champions League heute eher zurückhaltend, ganz selten so impulsiv wie hier. In der zweiten Halbzeit gelang den Gastgebern der Ausgleich durch Nilsson nach 50 Minuten. Der Nürnberger Innenverteidiger mit dem verdienten 1:1, allerdings war dem Tor ein Handspiel von Nilsson vorausgegangen. In einer spektakulären Schlussphase wäre den Franken beinahe noch der Sieg geglückt, aber Esswein vergab in der Nachspielzeit. Am Ende ein gerechtes Remis in einem teilweise sehr unterhaltsamen Bundesligaspiel.
Misslungener Feiertag für den Mainzer Präsidenten Harald Strutz. In der Woche seines 25-jährigen Dienstjubiläums gingen seine 05er in Rot und Weiß gegen Leverkusen unter. Nach 19 Minuten Robbie Cruz mit dem 0:1. Die Werkself hatte viel zu viel Platz. Lars Bender nach 38 Minuten und diesem abgefälschten Ball von Noweski mit dem 0:2. Noch vor der Halbzeit für die deutlich feldüberlegene Mannschaft, für die Leverkusener Mannschaft, der zweite Treffer von Robbie Cruz und das 0:3. Nach Wiederbeginn Mainz zumindest etwas konzentrierter, das Tor aber machten erneut die Gäste. Vorbei Rolfes, Kießling mit seinem 5. Saisontor zum 0:4. Und noch einmal meldeten sich die Gastgeber zu Wort. Yunus Mali, das 1:4, 8 Minuten vor dem Ende. Es endete nichts mehr am deutlichen Erfolg und dem besten Saisonstart der Leverkusener Vereinsgeschichte.
Die weiteren Ergebnisse. Hannover-Augsburg 2:1, Wolfsburg-Hoffenheim 2:1, Hamburg-Bremen 0:2. Im Spiel Schalke gegen Bayern München steht es kurz vor Ende 0:3. Bereits gestern gewann Mönchengladbach gegen Braunschweig mit 4:1. Morgen trifft Freiburg auf Berlin und Stuttgart empfängt die Frankfurter Eintracht. Die Tabelle. Dortmund nur noch mit einem Punkt Vorsprung vor Leverkusen an der Spitze. Meister München auf Rang 3, dahinter Hannover, Mönchengladbach und Wolfsburg. Bremen ist 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim vor Berlin, Schalke und Stuttgart. Nürnberg und Hamburg tauschen die Plätze, Freiburg und Braunschweig auf den Abstiegsrängen. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist mit einem deutlichen Sieg in die WM-Qualifikation gestartet. Das Team von Bundestrainerin Neid gewann gegen Russland mit 9:0.
Es war ein glanzvoller Einstieg des Nationalteams in die WM-Qualifikation. 10.000 Fans sahen im Cottbuser Stadion der Freundschaft eine deutsche Auswahl, die dem Gegner aus Russland in allen Belangen überlegen war. Schon vor der Pause lagen die Deutschen mit 4:0 in Führung. Jennifer Maruschan zeichnete sich dabei als zweifache Torschützin aus. Auch nach dem Seitenwechsel ließ das Team von Trainerin Silvia Neid nicht locker und überzeugte mit spektakulärem Offensivfußball. Die Russinnen erspielten sich über die gesamten 90 Minuten keine einzige Torchance. Den Schlusspunkt setzte schließlich Bianca Schmidt zum 9:0. Dieser Sieg war der erste große Schritt Richtung WM-Endrunde 2015 in Kanada.
Die Lottozahlen. 8, 13, 22, 32, 40, 43, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 22. September.
Der Norden Deutschlands hat morgen mit dem Ausläufer eines Tiefs über dem Atlantik zu tun. Die übrigen Landesteile mit dem Hochdruckgebiet über West- und Mitteleuropa. In der Nacht dichte Wolken über dem Norden, im Süden ist es länger klar, allerdings breiten sich später dort Nebelfelder aus. Am Tag ruhiges Hochdruckwetter, über den Norden und Westen ziehen dichte Wolken, sonst abseits des Frühnebels eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, im Süden zeigt sich die Sonne länger. Der Wind wird im Norden und Osten mäßig, an der Küste frisch mit stürmischen Böen an der Ostsee. In der Nacht 14 Grad an der Nordsee und 2 Grad an den Alpen. Am Tag 15 Grad im Bayerischen Wald und bis 23 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Montag in der Nordosthälfte dichte Wolken, sonst viel Sonne, sobald sich der Nebel verzogen hat. Am Dienstag im Nordosten etwas Regen, sonst erst Nebel, dann weitgehend freundliches Wetter. Ähnlich verläuft der Mittwoch.
Wir melden uns mit Thomas Roth um 22.45 Uhr wieder. Seine Tagesthemen: Jede Stimme zählt, Wahlkampf bis zum Schluss und Überfall auf Einkaufszentrum, die weitere Entwicklung in Nairobi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.